visiere die 60 an. Ich habe einige Erfahrungen gemacht in meinem Leben. Und es ist natürlich so, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich würde im Rückblick einiges anders machen. Ich weiß natürlich, das geht nicht. Damit habe ich meinen Frieden. Also, was kann man in so einer Situation machen? Man lässt es an den Kindern aus. Also man versucht, die Weisheiten und Erfahrungen, die man gemacht hat, wenigstens an die nächste Generation weiterzugeben. Und in den meisten Fällen ist die nächste Generation darüber nicht so erfreut. Und wenn man dann so überlegt, naja, man kann sich ja noch irgendwie dunkel daran erinnern, wie man selbst so in dem entsprechenden Alter war, da war man ja auch nicht so erfreut über das, was von den Eltern kam. Also, das ist Schicksal. Und das macht dann auch die Faszination von solchen Filmen aus, wie Zurück in die Zukunft, wo, sag ich mal, eine Zeitreise möglich ist und wo es möglich ist, die Vergangenheit zu ändern und dann auch sein heutiges Leben zu ändern. Wenn ich mal so überlege, wie war das bei mir? Und es gab ganz oft, war ich gar nicht in der Lage, die guten Ratschläge anzunehmen. Das versteht man heute. Ach, damals, das hat er damit so gemeint. Jetzt weiß ich den Hintergrund. Damals ging es aber nicht. Aber manchmal gab es auch solche Augenblicke, in denen man sich etwas hat sagen lassen von Älteren, von den Eltern. Und manchmal gab es auch so Menschen, wo man merkte, ja, die haben Durchblick, die irgendwie einen Weg in das Herz fanden. Es gab solche heiligen Augenblicke, eine Atmosphäre der Offenheit, in dem man Dinge und gute Ratschläge annehmen konnte. Ich denke, das lag ganz oft an den Menschen, denen man da jeweils gegenüber saß. Also ich denke zum Beispiel an Onkels und Tanten, also an die Geschwister von meinen Eltern, die einen Zugang zu mir fanden, als ich nicht in der Lage war, auf die Eltern zu hören. Ich denke an Jugendpastoren oder denke an Meister in der Ausbildung. Ja, die hatten das Fachwissen gehabt, und dann nimmt man auch mal so das eine oder andere halt von denen an. Und ich bin im Rückblick für solche Augenblicke unwahrscheinlich dankbar, weil das wirklich Hilfe war im Leben. Und diese Perspektive ist auch die Perspektive des 5. Buch Mose in der Bibel. Das ist von Mose eine Rede, eine große Vorlesung des Gesetzes halt am Ende seines Lebens. Das sind seine Ratschläge an das Volk Israel, sozusagen sein Testament, die Summe seiner Erfahrungen. Die Summe seiner Erfahrung aus seinem Leben, aber natürlich ganz besonders aus der Erfahrung, dass er 40 Jahre lang das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Möglicherweise ist das noch in Zeiten nachträglich ergänzt worden und da streitet sich die Wissenschaft, aber darum geht's nicht. Sondern entscheidend ist, Israel hatte in diesem Testament von Mose das Reden Gottes gehört. Die Israeliten, die waren irgendwann im Exil und dann lasen sie sich das nochmal vor und denken, ja, hätten wir doch drauf gehört. Aber dafür wollen wir wenigstens in Zukunft darauf achten. Für die Juden ist das 5. Buch Mose bis heute eins der wichtigsten Bücher. Und aus dem 5. Buch Mose kommt einer der vorgeschlagenen Texte für diesen Erntedanksonntag. Und das ist die Predigt heute. Ich lese 5. Mose 8, die Verse 7 bis 18. Genau. Ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Denn der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Seen und Quellen, die in den Tälern und Bergen entspringen. Und Weizen und Gerste, Weinstöcke und Feigenbäume, Granatäpfel, Ölbäume und Honig. Es ist ein Land, in dem ihr euch satt essen könnt und es euch an nichts fehlen wird. Ein Land, in dem die Steine Eisen enthalten und aus dessen Bergen du Kupfer abbauen kannst. Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, sollt ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gibt, loben. Passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt und wenn eure Schaf-, Ziegen- und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat euch durch die große, schreckliche Wüste mit ihren wasserlosen Gegenden, ihren Giftschlangen und Skorpionen geführt. Er ließ euch Wasser aus den Felsen sprudeln und gab euch in der Wüste Manna zu essen, eine Speise, die eure Vorfahren bis dahin nicht kannten. Auf diese Weise wollte er euch demütig machen und auf die Probe stellen, um euch letztendlich mit Gutem zu beschenken. Denkt nur nicht, ihr wärt aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott, ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Ja, ich habe für diese Predigt, du kannst es, ach ja, das ist das nächste, kannst du nochmal machen. Ja, das ist so ein Luftblick auf Israel, also auf eine besonders schöne Gegend, also das sieht nicht überall so aus, dazu werde ich später noch kommen, das ist die Gegend am Karmel. Aber das ist, sage ich mal, so diese Perspektive, die diesem Text auch so zugrunde liegt. Also Israel steht an der Schwelle zum Land und sieht schon, was da kommt und sieht etwas Schönes, was auf sie wartet und kriegen halt jetzt diese Ermahnungen. Und ich habe für diese Predigt habe ich zwei Überschriften und über die eine Überschrift werde ich ein bisschen länger reden als die andere, damit fange ich auch jetzt an. Das ist die Überschrift vom richtigen Umgang mit Erfolg und Segen und da habe ich vier Punkte. Und der erste Punkt, das ist das Thema, ihr werdet nicht überrascht sein, Dankbarkeit. Das ist die Erntedankperspektive, die auch in diesem Text sichtbar wird. Und da ist erstmal klar, ja, Mose macht es auch deutlich. Ja, es ist Arbeit, es ist Anstrengung, aber Mose sagt ganz klar, ohne den Segen Gottes, ohne dass Gott uns beschenkt, funktioniert es nicht. Es ist die ganz klare Aussage, ohne den Segen Gottes würde es dir schlechter gehen. Und ja, was alles sich so halt ereignet hat und was alles so passiert ist. Es wäre anders ohne Gott. Und darum ist die Aufgabe, schau mit Dankbarkeit auf dein Leben. Gott segnet dich. Gott beschenkt dich heute. Und das ist die Frage, die auch der Apostel Paulus den Korinthern stellt. Was hast du, was du nicht erhalten hast? Was hast du, was Gott dir nicht geschenkt hat? Es ist wichtig, dass wir wirklich sehen, dass das, was wir haben, dass das von Gott kommt und dass wir das auch aus der Hand Gottes annehmen. Und das ist, Eberhard hat vorhin darauf hingewiesen, auf das Erntedankopfer. Wenn wir da ein Erntedankopfer zusammenlegen, dann ist das so ein Zeichen. Da geht es nicht darum, dass Gott das Geld wirklich braucht, sondern also Gott kann uns auf ganz viele unterschiedliche Weise Geld geben. Es geht darum, es geht um uns. Es geht darum, dass wir anerkennen, dass Gott in unserem Leben handelt. Und dass wir das zur Kenntnis nehmen und dann, sage ich mal, danke Gott sagen und es abgeben. Ja, Gott beschenkt uns auf hervorragende Art und Weise. Und das Interessante ist jetzt dabei, wenn wir uns jetzt hier in dem Predigttext anlesen, durchlesen, wie die Gegend in Israel so beschrieben wird, man könnte meinen, das ist der Garten Eden, ne? Also ein Land, Weizen, Gerste, Bodenschätze und so weiter. Also es könnte das Paradies auf Erden sein, würde man denken. Aber wir wissen, wenn wir jetzt tatsächlich in dieses Land schauen, das ist halt nicht der Fall. Also Israel, das ist nicht die Hildesheimer Börde. Israel, das sind keine Schwarzerdeböden, wie, sag ich mal, hier nördlich von Hildesheim oder auch wie in der Ukraine, wie in Russland. Israel, das ist nicht das Zweistromland. Israel, das ist nicht Ägypten. Israel, das ist nicht reich an Bodenschätzen. Aber trotzdem, Dankbarkeit für das, was man hat, das ist die Perspektive und eben nicht Neid auf das, was man nicht hat. Klar, es ist so, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Und es ist klar, es geht immer noch besser. Aber das ist die Aussage des Textes, sei dankbar. Sei dankbar für das, was Gott dir schenkt. Und gerade aus diesem Gegensatz, den ich eben schon angedeutet habe, ergibt sich der zweite Punkt. Zuspruch annehmen. Also, Wir wissen, Israel ist eigentlich kein Land, in dem Milch und Honig fließt. Es mag sein, das war aus der Perspektive der Wüstenwanderung so. Das ist ja so, wenn du aus dem Sinai kommst und da wirklich nur durch die Wüste läufst, ab und zu mal eine Oase und dann kommst du nach Israel rein. Das ist natürlich erstmal das Paradies. Aber es ist so, Israel hat das Land zu einem solchen Land gemacht. Die Israeliten, die haben hart gearbeitet, die haben Bewässerungslagen angelegt, die haben geforscht, die haben Wälder gepflanzt. Israel, das ist eine Erfolgsgeschichte. Damals zur Zeit der Bibel und auch heute jetzt seit dem Jahr 1948. Und die haben diese Zusage Gottes, dass das ein Land ist, wo Milch und Honig fließt, die haben sie als Wort Gottes angenommen. Obwohl es gar nicht so war. Und sie haben das aber angenommen und haben gesagt, okay, Gott sagt uns, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt, also lohnt es sich, in dieses Land zu investieren. Es lohnt sich, hart zu arbeiten, weil Gott das sagt, stimmt es auch. Und das hätte natürlich auch halt anders sein können. Nehmen wir mal die Generation der Kinder von den Wüstenwanderern. Die Wüstenwanderer sehen, oh toll, super, keine Wüste mehr, oh, das ist das Paradies auf Erden. Und die Kinder von denen oder die Enkel, die sagen dann, naja, ja, da ist schon ein bisschen was, aber wenn ich nach Babylon schaue, wenn ich nach Ägypten schaue, das ist ja was. Also im Grunde, Gott führt uns hier durch die Wüste und dann schenkt er uns da dieses popelige Land, da hat Gott unsere Väter aber schön an der Nase rumgeführt. Das bringt ja nichts, sind ja nur, ist ja trocken, Steine, unfruchtbar. Aber das war nicht so. Die haben das angenommen. Die haben gesagt, das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Gott beschenkt uns, Gott segnet uns, Gott belügt uns nicht. Wenn er sagt, dass das so ist, dass es ein Land, wo Milch und Honig fließt, dann ist es so. Und diese Einstellung von Israel, die ist ein Vorbild für uns. Sie haben die Identität des Landes angenommen, eine Identität, die augenblicklich nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt und haben dadurch das Land auch verändert. Das ist ein Vorbild für uns als Christen, weil über unserem Leben, da ist auch etwas ausgesagt. Also 1. Johannes 3, Vers 1, da heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Also wir sind wertvoll in den Augen Gottes. Und wir sind so wertvoll, dass wenn du der einzige Mensch wärst, der unter der Macht, unter der Sklaverei der Sünde stehen würde, Christus wäre für dich alleine gestorben. Darum nimm das an und investiere in dein Leben. Räum die Steine in deinem Leben zur Seite und bewässere dein Leben, pflege es. Dann wird dein Leben auch zu einem Land, wo Milch und Honig fließt. Du bist ein Kind Gottes und es lohnt sich deswegen, weil Christus für dich gestorben ist, weil Christus dich so sagt, du bist mein Kind und darum behalte diese Vision, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind des Königs, du bist ja ein Prinz, eine Prinzessin, könnte man sagen und du magst vielleicht sagen, okay, eigentlich ist ziemlich viel doof bei mir. Es ist, das ist nicht gut, das ist nicht gut und da habe ich Probleme und das läuft nicht. Das hätte Israel auch so machen können. Aber sie haben das Wort Gottes angenommen, haben gesagt, ja, ich bin bereit, darin zu investieren. Und das heißt erstmal, dass du daran glaubst, dass du ein Kind Gottes bist. Und in Israel ist es auch nicht so, dass alles von heute auf morgen es sofort gut war. Das ist immer, in jeder Generation wurde das ein bisschen besser. Und heute ist es so, wenn man Satellitenbilder so aus Anfang des 20. Jahrhunderts nimmt, da sieht man nicht die Landschaft, da wo heute Israel ist, die kann man aus dem Weltall nicht sehen. Heute kann man genau die Grenzen von Israel kann man aus dem Weltall sehen, weil das macht einen Unterschied aus zu den Gegenden jenseits der Grenze. Also es ist möglich, dass die Wüste blüht, es ist möglich, dass Steine beiseite geräumt werden. Und es fängt damit an, dass du sagst, ja, ich bin von Gott geliebt. Ja, ich bin in den Augen Gottes wertvoll. Ja, er ist für mich gestorben. Ja, er gibt mir den Atem, immer wieder neu anzufangen. Und das ist eine ganz großartige Zusage, ein ganz großartiges Vorbild, was Israel uns gibt. Der dritte Punkt, bleibe auch in den Wüstenzeiten treu. Also bevor man in dem Land ist, in dem Milch und Honig fließt, muss man erstmal durch die Wüste hindurch. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Aber auch in der Wüste bist du nicht alleine. Das Besondere ist, die Gegenwart Gottes, die ist in der Wüste ganz besonders spürbar. Also hier wird auf das Manna hingewiesen. Oder denken wir nur mal an die Wolken und die Feuersäule. Dass also Gott praktisch in einer Säule vor dem Volk herging. Und man konnte zwar nicht Gott sehen, aber man hatte ein sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes, was, wo man immer hinschauen konnte. Wo man sagen konnte, ach, ich weiß nicht, ob Gott da ist. Und dann sieht man nach vorne und da vorne ist dann diese Wolken- und Feuersäule. Und dann weiß man, ja, okay, Gott ist da und er führt uns. Und das war auch immer wieder neu. Es sind immer wieder in der Bibel, hat es auch Menschen in die Wüste geführt, um halt Gott zu erfahren. Denken wir an Elia, der auch in der Wüste auf besondere Art und Weise Gott erfährt. Darum sind auch die ersten Mönche, die sind ganz bewusst in die Wüste gegangen, um dort Gott näher zu sein. Und ich weiß nicht, wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann ist es auch so, dass, sag ich mal, Gott, der, man merkt die Gegenwart Gottes, besonders dann, wenn es schwierig ist. Also ich denke da immer noch, das ist schon länger her, das war nach dem Architekturstudium. Es war eine schwierige Lage, man war arbeitslos und es waren auch keine guten Aussichten, halt einen Job zu finden. Und aber gerade in dieser Zeit, es gab damals noch keinen Hartz IV, also gerade dort bin ich von Gott auf eine ganz besondere Art und Weise finanziell durchgetragen worden. Ich hatte mir den Antrag für die Sozialhilfe hatte ich mir geholt und das war wesentlich komplizierter als so das, was man heute machen muss. Das war irgendwie immer, ich hätte jede Arbeit annehmen müssen. Ich wollte doch so gerne als Architekt arbeiten. Und ich dachte immer, Mensch, also jetzt musst du diesen Antrag ausfüllen und musst dich daran machen. Und dann irgendwie, dann klingelt das Telefon und du kriegst ein Jobangebot irgendwie. Du kommst zu Geld gerade mal rechtzeitig. Also Gott hat mich da wirklich durchgetragen. Ich habe das erfahren. Also, bleibe auch in den Wüstenzeiten treu, Gott führt dich in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und der vierte Punkt, vergiss die Wüste nicht. Vergiss die Wüstenzeiten nicht und vergiss nicht, wo du herkommst. Die Wüstenperspektive, die ist nicht etwas, was wir ad acta legen, was dann irgendwie halt vorbei ist, was vielleicht ein dunkles Kapitel in der Vergangenheit ist, wo wir nicht mehr drüber reden. Sondern die Wüstenperspektive ist auch wichtig, wenn du nicht mehr in der Wüste bist. Weil sie dir eben hilft, zur Dankbarkeit zu kommen. Weil sie dir eben hilft, Zuspruch und Kritik anzunehmen. Weil sie dir hilft, dran zu bleiben, daran zu arbeiten. Und auch harte Zeiten, die auch kommen, wenn die Wüste halt vorbei ist, dann wieder neu zu durchstehen. Ich habe mir mal überlegt, wie könnte das hier aussehen? Also, dieses Gemeindehaus ist dieser Gemeinde vor 58 Jahren geschenkt worden. Und vorher, die Älteren wissen das noch, es war ein viel zu kleines Gemeindehaus im Margeritenweg, was baufällig ist. Hermine Grönert, die hat jetzt bald, oder hätte bald jetzt so Geburtstag in der kommenden Woche. Sie meinte, wenn wir in dem Jugendraum saßen, wir durften uns nicht an die Wand setzen, weil da wären wir eingekracht. Wir mussten uns immer in die Mitte des Raumes setzen, sozusagen als Jugend. Musste immer einen Sicherheitsabstand lassen. Also Gott hat uns hier ein neues, schönes, modernes Gemeindehaus geschenkt. Zentral gelegen an einer historisch wichtigen Achse. Das ist ja eine ganz wichtige historische Straße. Mit einem tollen Parkplatz, der auch privat nutzbar ist, ein sozialer Treffpunkt. Ich sehe das ganz oft irgendwie, dass man sich beim Parken so gegenseitig trifft. Wir hatten hier ausreichend Platz gehabt, hatten keine Einschränkung. Jeder, der hier während Corona zum Gottesdienst kommen wollte, konnte kommen. Wir haben einen Kamin unten. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Leben wir hier im Gemeindehaus diese Dankbarkeit? Das ist die Frage. Nehmen wir das hier wirklich als Geschenk Gottes an und setzen es auch als Geschenk Gottes ein. Ja, das sind die vier Punkte zu dem Thema, wie wir mit Erfolg und Segen umgehen. Und ich möchte noch ein paar Sachen sagen. Ja, was ist denn, wenn wir gerade keinen Erfolg haben? Wie ist der richtige Umgang mit Misserfolg und Unglück? Und da ist ja nun, da hilft uns jetzt weniger so der Predigttext. Also es ist ja so die Sache, halte dich daran. Und ja, und was ist aber, wenn es halt nicht so ist? Aber wenn wir dann in die Geschichte Israels sehen, das ist ja keine schnurgerade Erfolgsgeschichte. Und der Wendepunkt für Israel, das ist das Exil. Die Israeliten, die hatten praktisch dieses Buch und hatten danach so gelebt und hatten dann auch ganz oft Gott erfahren. Und dann war das Problem, dass sie sich zu sehr darauf halt verlassen haben, dass sie ja den Tempel Gottes hatten. Die haben irgendwann ihre Sicherheit nicht mehr an Gott festgemacht oder an der Beziehung zu Gott, sondern daran nach dem Motto, naja, der Tempel ist hier. Und dann mussten sie erfahren, der Tempel, der kann auch zerstört werden. Es war eine ganz fürchterliche Schlacht. Das muss man sich ja nach damaligen Methoden, das, was wir vor wenigen Jahren auch in Bachmut so halt über die Bilder so erlebt haben. Also Jerusalem war eingeschnürt, wurde belagert und das hat zu Tod und Exil geführt. Und die Frage war nun, wie gehen die Israeliten mit der Situation um? Die waren nun heimatlos, entwurzelt, die waren in Babylon, dort erlebten sie moderne, eindrucksvolle Gottesdienste, eindrucksvolle Prozessionen. Die hätten sagen können, ja okay, gut, das war's. Der Gott ist stärker, unser Gott ist schwächer. Oder sie hätten die Möglichkeit gehabt, sich neu Gott zuzuwenden. Und Israel hat gerade in der Situation der Katastrophe erkannt, wie oberflächlich die Religiosität Babylons ist. Und Israel ist umgekehrt. Israel hat sich wieder Gott zugewandt. Also diese ganzen Mahnungen, die wir in dem Predigttext haben, das hat Israel alles nicht befolgt. Aber sie sind wieder zu Gott umgekehrt. Und das ist das Besondere. Israel ist kein besseres Volk als andere Völker. Und an Israel, da kann man ganz viel kritisieren. Aber das, was Israel vor allen Völkern auszeichnet, dass es in der Lage ist, zu Gott umzukehren, dass es in der Lage ist, Buße zu tun. Dass Israel in der Lage ist zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Dass Israel in der Lage ist zu sagen, ich habe mich vertan. Das Exil hätte die absolute Katastrophe sein können. Aber das Exil hat Israel wieder zu Gott hingeführt. Und im Grunde, das Judentum ist sogar erst wirklich im Exil entstanden. Und Israel konnte wieder zurückkehren in die Heimat. Und dann einige hundert Jahre später ist Israel nochmal halt vertrieben worden. Und diesmal waren das nicht 70 Jahre, sondern es waren 1900 Jahre. Aber die Erfahrungen aus dem ersten Exil, die haben ihnen geholfen, über 1900 Jahre ohne Heimat ihre Identität, ihre kulturelle, ihre religiöse Identität zu bewahren. Die Katastrophe ist für Israel zu einem Segen geworden. Das fünfte Buch Mose hätte das Potenzial gehabt, in Babylon auf den Müll geworfen zu werden. Aber Israel hat an Gott festgehalten. Sie haben, wie der Stammvater Jakob, eben nicht locker gelassen, sondern sie sind umgekehrt. Auch wenn es nicht gut läuft, auch wenn man merkt, man hat sich halt verrannt, die Zusagen Gottes stehen, wenn wir uns ihm wieder zuwenden, so wie Israel. Wie der verlorene Sohn. Und das sind die Perspektiven, die wir haben, wenn wir, sag ich mal, auf der Wüste schauen. Wir merken, da kommt etwas Großes, dann sind wir da, dann sieht es auch nicht mehr so groß aus. Aber wir dürfen daran festhalten, dass was Gott uns zusagt für unser Leben, dass es hinhaut und dass es stimmt. Und dürfen alles dafür tun. Und es fängt damit an, dass Gott uns die Zusagen gibt, an die wir uns klammern dürfen und die uns auch in der Not helfen. Amen.